HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Mikrofon ist Klaus Walter. Zu Gast heute ist Anne Jung. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet die Öffentlichkeitsarbeit von Medico International. Guten Tag, Frau Jung.
Hallo.
Medico International feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Erste Frage, was ist Medico International und was tut Medico International?
In einem Satz zusammengefasst, Medico International leistet Hilfe für Menschen in Not und beteiligt sich seit 50 Jahren an der Beseitigung der Ursachen für Kriege, für soziale Verwerfung, für Ausbeutungsverhältnisse.
International heißt in aller Welt?
Fast in aller Welt. Also im Moment arbeitet Medico in über 30 Ländern, vor allen Dingen in vielen afrikanischen Ländern, in Lateinamerika, in Asien. Und wir fördern dort vor allem lokale Projektpartner. Es sind insgesamt über 100 Projekte, die wir unterstützen. Und das heißt gleichzeitig vor allem eins, und das ist auch konstitutiv für Medico International, wir sind keine Entsendeorganisation. Wir arbeiten
Was heißt Entsendeorganisation?
Das heißt, wir entsenden keine Expertinnen und Experten dauerhaft ins Ausland. Also das Bild der weißen Helferinnen und Helfer wird man von Medico nicht sehen. Wir unterstützen sie mit Geld, zum Teil auch mit Beratung, aber es sind alles eigenständige Projektpartner, die in diesen vielen Ländern die Arbeit machen.
50 Jahre Medico International, seit wann sind Sie dabei und was genau ist Ihr Job bei Medico?
Ich habe auch ein winziges Jubiläum. Ich bin seit genau 20 Jahren dabei. Oh. 1998 habe ich angefangen. Ich habe mich erinnert an die ersten Tage. An meinem ersten Arbeitstag war Hurricane Mitch in Nicaragua. Mhm. Ein großer Erdrutsch, 20.000 Tote. Da habe ich schnell gelernt, wie viele vermeintliche Naturkatastrophen menschengemacht sind. Aber ich habe angefangen in den Hochzeiten der Kampagne zum Verbot von Landminen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden. Und ich habe angefangen als Campaignerin, also als Kampagnenkoordinatorin im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aktiv zu sein und habe mich dann in den nächsten Jahren beschäftigt mit Handelsbeziehungen, mit Konfliktdiamanten, mit Schulden, immer aus der Perspektive, wie können wir hier das Bewusstsein verändern und kritisch in die Öffentlichkeit einschreiten?
Über Konfliktdiamanten, ein interessantes Wort, werden wir später noch reden hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Sie haben die Anfänge natürlich nicht miterlebt vor 50 Jahren, aber Sie können uns schon von erzählen. Das hat ja auch in Frankfurt angefangen, wenn ich richtig informiert bin, ne?
Ja, Medico wurde in Frankfurt gegründet. Es war eine Gruppe von Medizinstudierenden, von besorgten und politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Und die waren sehr geprägt von den frühen Zeiten der Medialisierung von Katastrophen. Das heißt, die Bilder aus Biafra, dem Aushungern der Bevölkerung in einer Region, die heute übrigens wieder zu Nigeria gehört, nur um es einzuordnen. Aber auch der Vietnamkrieg hat viele Leute sehr getroffen. Die Bilder haben dazu geführt, dass ein Wunsch entstand, sich zu engagieren. Und so wurden in den ersten Jahren vor allem die Medikamente, aber auch Altkleider gesammelt, die dann in diese Regionen geschickt wurden. Und die erste, wir nennen es immer Baracke, vielmehr war es zu der damaligen Zeit nicht, war hier in Frankfurt in der Homburger Landstraße ein winziges Büro, in dem diese Medikamente gesammelt wurden, bevor sie dann zum Flughafen transportiert wurden.
Wie wurde das damals finanziert?
Das waren Spenden, also viel wurde sozusagen abgebettelt, auch Arztpraxen waren damit involviert. Und es war eigentlich eine Ad-hoc-Aktion, die auch ein bisschen von einer Naivität geprägt war, muss man jetzt rückblickend sagen.
Aber ist das nicht bei vielen solcher Initiativen so?
Das ist häufig so. Die Herausforderung besteht dann darin, irgendwann eine weitere Idee zu entwickeln. Aber natürlich ist erstmal ein Schock, ein Mitleid über eine Katastrophe, eine Triebfeder des Handelns. Und das ist auch erstmal gut und richtig so als erster Schritt.
Ja, Sie haben gesagt, Biafra, die Medialisierung. Ich sehe heute noch vor meinem Auge sozusagen mich erinnernd an meine Kindheit, die Bilder von diesen kleinen Kindern mit den aufgeblähten Bäuchen und die andere Geschichte, Medialisierung, Vietnamkrieg. Sie haben es auch schon erwähnt. Medico wird in diesem Jahr 50, das heißt 1968 ist Medico ein 68er Geschöpf, kann man das so sagen?
Medico ist ohne 1968 gar nicht denkbar. So klar muss man das sagen, das gilt auch bis heute. Nach der Gründung von Medico ist im Geist von 68, im Geist auch der Frankfurter Schule der kritischen Theorie um Adorno, um Horkheimer, ein politischer Kontext erkannt worden von Hilfe. Wir haben angefangen, bohrende Fragen zu stellen. Das heißt, es ging ganz schnell darum, nicht mehr nur Katastrophenhilfe zu leisten, sondern selbstständige Arbeit zu fördern, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, wie man heute sagt. Und dabei rückte eine Idee auch von sozialer Gerechtigkeit und von Teilhabe in das Zentrum, was bis heute leitend ist für Medico.
Würden Sie sagen, Medico war von Anfang an eine politische Organisation oder hat es sich dann erst politisiert?
Medico hat sich politisiert. Es gab auch tatsächlich nach den ersten Jahren dann schnell einen Personalwechsel, wo dann die Leute auf den Plan getreten sind, für die sowas wie die Aufdeckung auch von so Herrschaftsmechanismen und das Ziel von, wie Adorno gesagt hat, einer vernünftigen Gesellschaft mündiger Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Und die haben die Arbeit übernommen, aber dieser Geist trägt bis heute. Mhm. Und das ist interessant, weil wir nämlich jetzt gerade in diesem Sommer, Frühsommer, eine Konferenz machen zu 1968 in Berlin, verbunden mit einem Festakt zum Jubiläum von Medico, wo wir genau die Frage nach Emanzipation auch als Hilfsorganisation und in der Hilfe wieder neu stellen wollen.
Apropos Jubiläum, ich habe eine Jubiläumsschrift gefunden zum 40. Jubiläum von Medico International. Da wird der Frankfurter Arzt Mathis Bromberger zitiert. Der ist 1971 mit einem kleinen Medico-Team nach Kalkutta geflogen, um Flüchtlingen dort zu helfen im Unabhängigkeitskrieg. Und er schreibt, in den Lagern, die der Monsunregen in reine Seelandschaften verwandelt hatte, grassierte die Cholera. Wir konnten vielen Menschen helfen und deren Leiden lindern. Doch als wir wieder weggingen, ließen wir die Menschen in ihrem Elend zurück. Um Krisen dauerhaft zu überwinden, reicht es nicht, nur ihre humanitären Auswirkungen zu behandeln. Eine Hilfe, die von außen einfällt, kann am Ende sogar noch die Selbstheilungskräfte der Leute beeinträchtigen. Zitat Ende, wie gesagt, von 1971, der Arzt Mathis Bromberger. Was bedeutet so eine Erkenntnis für die weitere Praxis von Medico International, Anne Jung?
Das bedeutet vor allem, dass es notwendig ist, wirklich einen ganz konsequenten, partnerorientierten Hilfsansatz zu haben. Das heißt, die Leute vor Ort wissen um ihre Bedürfnisse. Sie haben das Fachwissen, sie haben die Erfahrung, sie haben das Einfühlungsvermögen, weil sie die Leute kennen. Und das sind die Kooperationspartner, auf die es ankommt. Die Hilfe von außen kann so etwas nie leisten. Mhm. Um das mal konkret zu machen, um das sich vorstellbar zu machen, nehmen wir mal die Ebola-Epidemie 2014 Westafrika. Dort war es so, dass dann ein Heer von Helfern von außen nach Sierra Leone kam. Weil es so schnell gehen musste, hat man einfach die lokalen Expertinnen und Experten sozusagen übersprungen und hat angefangen, dort Behandlungszentren hochzuziehen. Schnell hat man aber gemerkt, wenn man in so einer Katastrophensituation nicht in der Lage ist, mit den Leuten zu sprechen, über beispielsweise alternative Bestattungsmethoden nachzudenken, die die Infektionen zurückschrauben, die Angst ernst zu nehmen von den Leuten, wenn diese völlig in weiße Anzüge gemummten Menschen in die Häuser kommen, um Erkrankte abzuholen, dann kann es nicht funktionieren. Und diese Erkenntnis kam mal wieder zu spät, was wir sehr bedauern. Und das ist etwas, wofür wir uns einsetzen, mit den Leuten zu arbeiten, sie ernst zu nehmen und das weiterzuführen.
Das heißt aber, wenn Sie sagen, andere Bestattungsmethoden beispielsweise, das heißt, da wird von den Leuten, die dort arbeiten für Medico oder für andere Organisationen, wird ja auch eine große kulturelle Kompetenz verlangt. Das heißt, die müssen wissen, wie werden Leute in Sierra Leone beerdigt und was kann man den Leuten anbieten? Wie werden sie denn beerdigt tatsächlich?
Bei der Ebola-Epidemie das Problem war, dass die Toten in vielen westafrikanischen Ländern eben umarmt werden. Man verbringt sehr viel Zeit am Totenbett, man herzt sie, man legt sich zum Teil zu ihnen und so weiter, um sie auf die Reise zu schicken. Das ging nicht, weil genau das hat die Infektionsgefahr so erhöht, dieser ja in den meisten Fällen tödlichen Seuche. Und dann wurden Alternativen entwickelt mit den Leuten, mit den Imamen, mit den Pfarrern, also in einem ganz breiten gesellschaftlichen Ansatz. Und nur so konnte das funktionieren. Aber die Toten, den Menschen zu entreißen, das war keine Möglichkeit, zumal die Leute wussten oder der Überzeugung waren, wenn die nicht so bestattet werden, wie wir das traditionell tun, dann werden die Toten ihren Frieden nicht finden. Sodass viele gesagt haben, ich sterbe lieber selber, bevor ich darauf verzichte. Und das musste aufgebrochen werden und dafür brauchte es sehr, sehr viel Empathie und Einfühlungsvermögen.
Und das ist ja auch sehr konfliktträchtig, stelle ich mir vor. Ne? Also wenn sozusagen Weiße, früher hätte man gesagt, Missionare oder Kolonialisten kommen und sagen, ihr dürft eure Toten nicht mehr so begraben, wie ihr es seit Generationen getan habt, ist natürlich auch sehr konfliktträchtig.
Auf jeden Fall. Man hat in dieser Epidemie auch gemerkt, dass der Westen sehr stark mit Abschottung reagiert. Grenzen dicht, es wurden ganze Slumgebiete abgeriegelt. Das hat natürlich völlige Panik in der Bevölkerung hervorgerufen und war auch zur Bekämpfung dieser Seuche gar nicht notwendig.
Ich habe noch ein Zitat gefunden, das ich sehr interessant finde, in einer Jubiläumsschrift von Medico International. Ich lese mal vor. Die Betriebsamkeit, die während der ersten Jahre den Verein beherrschte, war gewiss von guten Absichten geleitet, aber auch ein wenig zu einem Selbstzweck geworden. Zitat Ende. Was sagt uns das, Anne Jung?
Hilfe wird immer dann zum Selbstzweck, wenn sie die gesellschaftlichen Verhältnisse und das Fernziel aus dem Auge verliert. Aus meiner Sicht, und das ist das, wofür Medico auch steht, ist es so, dass ja der Kern unserer Arbeit darin besteht, uns überflüssig zu machen. Das muss ja das Ziel sein, für eine gerechte Welt zu sorgen, in der man diese Form von Hilfe nicht mehr braucht. Und das ist etwas, was eben bei vielen Hilfsinitiativen und auch in den frühen Jahren von Medico nicht in den Fokus gerückt ist, dass man sagen muss, die Welt leidet vor allen Dingen an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig macht und nicht an einem zu wenig an Hilfe. Und diese Verbindung ist es, das, was Medico auszeichnet und was hier sehr deutlich wird in diesem kritischen Zitat.
Wie das genau sich dann auswirkt auf die tägliche Arbeit, darüber werden wir weiterreden hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. 50 Jahre Medico International, zu Gast ist Anne Jung. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit von Medico und Sie haben auch Musik mitgebracht, Frau Jung, und auch die hat einen Bezug zu Medico International, von dem ich auch nichts wusste, obwohl ich den Song schon tausendmal gehört habe, wir alle wahrscheinlich. Der berühmteste Song von Bruce Springsteen, Born in the USA, was hat der mit Medico zu tun?
Jetzt muss ich erstmal vorwegschicken, es ist nicht mein Lieblingssong von Bruce Springsteen, aber ich hatte einen guten Grund, ihn mitzubringen. Das ist ein Song, den Bruce Springsteen einem Mann gewidmet hat, den wahrscheinlich niemand der Hörerinnen und Hörer kennt, nämlich Bobby Müller. Bobby Müller war Vietnamkriegskämpfer, ist zurückgekommen im Rollstuhl, war schwer verwundet worden und hat einen kritischen Veteranenverband gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, in den Ländern, in denen viel Schaden angerichtet wurde durch US-Politik, so eine Art Wiedergutmachung zu leisten. Das war ein so krass im US-amerikanischen Sinne unpatriotischer Ansatz, dass er zu einem großen Feind wurde in der politischen Landschaft und damit zum Vorbild für Bruce Springsteen, der ihm diesen Song gewidmet hat. Und Bobby Müller ist einer der Gründer der Landminenkampagne und hat die gegründet zusammen mit Thomas Gebauer, dem Geschäftsführer von Medico, der seit über 30 Jahren der Geschäftsführer ist von Medico International hier in Frankfurt. Und darüber habe ich den Song ganz neu gehört.
Der ja eigentlich immer als patriotisch und als so vor die Brust schlagend Born in the USA galt, der Song. und der auch von Ronald Reagan, dem damaligen Präsidenten, für seine Kampagne genutzt wurde, ganz gegen den Willen von Bruce Springsteen. Reagan hat immer nur den Refrain übertragen lassen. Und die Geschichte dahinter, ich kannte sie auch nicht, die haben wir jetzt gehört. Und jetzt hören wir den Song Born in the USA, Bruce Springsteen. Born in the USA, Bruce Springsteen, vielleicht jetzt ganz anders gehört mit der dazugehörigen Geschichte. Im Doppelkopf auf hr2 Kultur. Anne Jung ist unser Gast heute, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei Medico International. Die Hilfsorganisation feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag, gegründet im Jahr 1968. Ein Vietnam-Veteran hat die Landminenkampagne mitgestartet. Bobby Müller ist sein Name. Der Kampf gegen Landminen, Frau Jung, ist ein Schwerpunkt der Arbeit von Medico International. Was genau tut Ihre Organisation da?
Wir haben angefangen damit, Landminen zu räumen, um landwirtschaftliche Flächen wieder nutzbar zu machen, um sichere Wege zu schaffen in Ländern wie Kambodscha, Angola und Afghanistan, sichere Schulwege zu gewährleisten und so weiter. Parallel dazu haben wir zusammen mit Partnerorganisationen, unter anderem den Vietnam Veterans, die wir gerade im Moment erwähnten, angefangen, auch Prothesen zu bauen, psychosoziale Hilfestellung zu geben und so weiter. Und dann kommt das große Aber, weil diese Sisyphos-Arbeit, es liegen Millionen Landminen noch in der Erde, kann man für immer weitermachen. Die Arbeit wird einem nie ausgehen.
Ist das nicht extrem gefährlich auch?
Es ist wahnsinnig teuer. Eine Mine zu räumen kostet ungefähr $1,000. Eine Mine herzustellen kostet ungefähr ein. Das ist das Verhältnis.
Ja.
Es dauert Jahrzehnte, um diese Minen aus der Erde zu holen. Wir wissen hier auch aus Deutschland, dass es immer wieder Bombenalarm gibt, wenn Fliegerbomben gefunden werden. Wir wissen, wie lange
der... Ja, im vergangenen Jahr wurde halb Frankfurt geräumt noch, muss man sich vorstellen.
Und es liegt Jahrzehnte zurück, sodass man sich vorstellen kann, wie lange das dauert. Und das war der Ausgangspunkt für meinen Kollegen Thomas Gebauer, für andere Aktivisten zu sagen, wir machen das nicht mehr weiter, sondern wir müssen parallel zur Hilfe uns für ein Verbot von Landminen einsetzen. Und diese Geschichte ist deswegen wichtig, weil die Kampagne gegründet wurde eigentlich gegen jede Vernunft.
Warum?
Anfangs hat man uns für Träumer gehalten. Man hat gesagt, der Gegner, Rüstungsindustrie, ist einfach zu mächtig, zu groß. Minen werden gebraucht, werden zur Grenzsicherung eingesetzt, werden in allen Kriegen verwendet. Es hat keine Chance. Sodass diese Kampagne erstmal jahrelang mit langem Atem, den man einfach braucht, um eine politische Veränderung herbeizuführen, betrieben wurde. Und dann gab es sowas wie ein Momentum, wo es plötzlich gelang, einzelne Politikerinnen und Politiker zu überzeugen, wo es gelang, Leute in der UNO zu überzeugen.
Wen zum Beispiel, Politikerin?
Interessanterweise war das in Deutschland Herr Kinkel, der damals Außenminister war, der sich das zu seiner Sache gemacht hat und gesagt
schon
hat.
Schon als er Außenminister war?
Ja,
oder als,
Außenminister. Und der Wind änderte sich. Ja, es gab vor allem eine ganz breite Mobilisierung der Bevölkerung in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern, weltweit kann man sagen, sodass einfach das Thema so auf der Agenda war. Jeder wusste plötzlich überhaupt, was Landminen sind. Es gab Unterstützung später dann von Prominenten, von Lady Diana, Vienna, von Bruce Springsteen, von vielen anderen Leuten. Und dieses Zusammentreffen von Zivilbevölkerung, von Prominenten, von Politikerinnen und Politikern hat dazu geführt, dass der Druck immer größer wurde. Mhm. Und mit einem hervorragenden Ergebnis, muss man sagen. Es kam ein völkerrechtlich bindendes Abkommen gegen Landminen zustande im Jahr 1996. Und das war deswegen so besonders, weil zu der Zeit eigentlich alle schon versuchten, also in der Politik, dass es nur noch so Selbstverpflichtungsabkommen gibt, die keiner kontrollieren kann und so weiter. Hier kam ein Abkommen zustande, wo klar ist, wenn die Länder, die es unterschrieben haben, sich nicht daran halten, hat das wirklich negative Auswirkungen und kann eingegriffen werden. Die Produktion, der Vertrieb und die Benutzung von Antipersonenminen wurde verboten. Und dann der Höhepunkt natürlich für eine zu der damaligen Zeit noch recht kleine Organisation wie Medico International, 25 Leute. Die Kampagne wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Lassen Sie uns mal praktisch werden und über Ihre persönliche Arbeit ein bisschen reden. In welchen Ländern waren Sie aktiv für Medico International und was konkret ist dann die tägliche Arbeit? Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele uns geben.
Also natürlich bin ich vor allen Dingen hier aktiv, in Deutschland.
Jetzt, aber Sie waren ja früher unterwegs, ne?
Nein, ich bin auch immer noch unterwegs, aber es war immer eine Kombination. Also wenn ich hier unterwegs bin, dann halte ich Vorträge, bewege mich im öffentlichen Raum, mache Veranstaltungen. Manchmal stehe ich auch mit einem Plakat vor der Deutschen Bank, wenn es eine Aktion gibt bei einer Vollversammlung, die sich gegen die Politik der Deutschen Bank richtet, wenn es zum Beispiel geht um Kreditvergabe an Diktaturen oder ähnliche Themen. Aber gleichzeitig reise ich auch, denn als Öffentlichkeitsarbeiterin ist meine Aufgabe die, ein inneres Bild zu schaffen in Leuten hierzulande, sich vorzustellen, welche Probleme, welche Herausforderungen die Leute in den Ländern im Süden haben. Das heißt, ich besuche unsere Projektpartner in einem Land wie Sierra Leone. Ich begleite unsere Partner durch die Slumgebiete von Nairobi, das ist die Hauptstadt von Kenia, und interviewe sie. Ich schaue mir die Diamantenminen in Westafrika an und dann berichte ich hierzulande darüber, um einen Gedanken von internationaler Solidarität und von Engagement hier zu verbreitern.
Das heißt, Sie müssen auch etliche Sprachen dann sprechen oder kommt man mit Englisch durch?
In vielen Ländern kommt man nicht mit Englisch durch, aber eben auch nicht mit anderen Kolonialsprachen. Wenn wir jetzt mal auf dem afrikanischen Kontinent bleiben, da brauchen wir immer Hilfe und die bekommen wir von unseren Projektpartnern selber. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Mir ist es mal passiert in einem Interview von Minenüberlebenden in Angola, im südlichen Afrika gelegen, wo ich immer über die Zukunft sprechen wollte und die Perspektive, die es mit sich bringt, jetzt endlich eine Prothese bekommen zu haben und sich wieder besser bewegen zu können. Und Kai Ringe, unser Projektpartner, sagte, ich kann diese Frage nicht übersetzen. Es gibt in der Lokalsprache kein Wort für Zukunft. Es gibt
no
nur
future.
Nein, das ist es nicht. Es gibt den Moment und den Moment danach. Aber jetzt zu fragen, wo siehst du dich in 5 Jahren, hat keine Relevanz in einer Region, die sehr stark auch von überlebensökonomischen Strukturen geprägt ist.
Also da sind Sie sozusagen an Grenzen gestoßen. Andersrum gefragt, können Sie vielleicht so analog zu dem eben, was Sie über die Landminen und dann auch die politische Lösung, zumindest ansatzweise Lösung erzählt haben, so ein großes persönliches Erfolgserlebnis, können Sie sowas berichten? Gab es sowas?
Eine Geschichte kann ich berichten, die mir wirklich für immer in Erinnerung bleiben wird, auch wenn sie schon ein paar Jahre zurückliegt. Direkt nach dem Ende des Bürgerkrieges in Sierra Leone, also Westafrika, kleines Land, ungefähr so groß wie Hessen, um das einzuordnen, sind wir dorthin gefahren und es gab dort zahllose Menschen, Tausende, deren Hände und Arme abgeschlagen worden waren von der Rebellenbewegung im Rahmen dieses Bürgerkrieges. Keine afrikanische Erfindung im Übrigen, sondern eine Erfindung der belgischen Kolonialmacht, die das als Bestrafungsinstrument eingeführt hatte in Afrika.
Die gezielt Hände und Arme abgeschlagen haben.
Als Bestrafung zum Beispiel für Diebstahl oder auch für einen Widerstand gegen das Kolonialsystem. Das wurde in diesem Krieg reproduziert und Tausende von ihnen sind natürlich daran verblutet. Und dann gab es eine Gruppe von denen, die überlebt haben. Und die lebten in einem wirklich völlig prekären, runtergekommenen Camp außerhalb der Hauptstadt von Sierra Leone in Freetown. Und wir haben sie dort aufgesucht. Und im Gespräch, als wir sie gefragt haben, was braucht ihr eigentlich als Unterstützung, haben sie gesagt, wir bekommen irgendwie was zu essen, wir können den nächsten Tag überleben, aber es geht uns darum, für unsere Rechte einzutreten. Wir möchten eine Demo organisieren, wir möchten Entschädigung haben, wir möchten, dass dieses gesellschaftliche Unrecht, das uns widerfahren ist, anerkannt wird. Und niemand zahlt uns einen Computer. Niemand zahlt uns diese Sachen, weil es eben für die Spendenwerbung der anderen Hilfsorganisationen viel leichter ist zu sagen, wir geben ihnen etwas zu essen. Dann haben wir sie dabei unterstützt. Wir haben ihnen einen Computer finanziert und wir haben sie dabei unterstützt, sich zu organisieren. Und ich hatte die große Freude bei dem ersten landesweiten Treffen der Assoziation der Amputierten dabei zu sein und zuzuhören, wie sie einen Forderungskatalog erarbeitet haben und wirklich einen Prozess der Selbstermächtigung begonnen haben, der mich wahnsinnig gerührt hat und total begeistert hat. Mhm. Und das war auch sehr mutig für Medico, das zu machen. Das war kein eingetragener Verein. Die können das Geld, was wir ihnen gegeben haben, nicht in Excel-Tabellen überführen. Das heißt, wir sind auch ein Wagnis eingegangen, weil wir natürlich auch unseren Spenderinnen und Spendern gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Aber wir haben uns das getraut, weil uns diese Sache so wichtig war, dass wir beschlossen haben, dafür müssen wir auch mal was riskieren.
Mhm. Sierra Leone war das. Sierra Leone ist ja auch ein Land der großen Widersprüche. Die aktuell höchste Kindersterblichkeit des Planeten, haben Sie mir vorher erzählt. Andererseits gibt es diesen Reichtum durch die Diamanten. Und es gibt einen berühmten Song von Kanye West, der Rapper, der gibt sich auch gerne mal mit Goldschmuck ab und zeigt seine Brillanten und was er so alles hat. Der Song heißt Diamonds from Sierra Leone oder Sierra Leone, damit sich's reimt. Und das Video dazu, das beginnt mit einem bemerkenswerten Satz, finde ich. Little is known from Sierra Leone and how it connects with the diamonds we own. Also sinngemäß, wir wissen wenig über Sierra Leone und was das zu tun hat mit unseren Diamanten. Anne Jung von Medico International, was sollten wir darüber wissen und welche Rolle spielt diese Diamantenökonomie für die Arbeit von Medico International?
Ja, das Wort Konfliktdiamanten löst in einigen Leuten inzwischen etwas aus. Da verbinden wir irgendwie sowas mit wie Kriege und Ausbeutung und so weiter. Ende der 90er Jahre war das überhaupt nicht der Fall. In der Zeit haben diese kleinen Steine Bürgerkriege finanziert in ganz vielen afrikanischen Ländern. Das war nur möglich, weil es hier Abnehmer gab, vor allen Dingen das britisch-südafrikanische Diamantenunternehmen De Beers. Wir kennen es alle aus den Anzeigen der Hochglanzmagazine, war da rein verstrickt. Und die Regierungen haben zu der Zeit in Europa gar kein Interesse gehabt, diesen Handel zu unterbinden. Das war der Motor des Krieges in Sierra Leone. Ohne Diamanten wären die Waffenkäufe nicht möglich gewesen, die 15 Jahre lang einen der blutigsten Bürgerkriege auf dem afrikanischen Kontinent ermöglicht haben, sodass es völlig naheliegend war, dass die Forderung darin bestehen muss, diesen Handel zu unterbinden, um dem Krieg sozusagen seine finanziellen Ressourcen abzugreifen. Und das war der Grund, warum wir eine Kampagne mitgegründet haben als Medico, um diesem Handel ein Ende zu bereiten und überhaupt darüber aufzuklären, was es mit den Diamanten und dem Krieg und den abgeschlagenen Händen der Bürgerkriege in Westafrika auf sich hat.
Anne Jung, Leiterin der Öffentlichkeitsabteilung von Medico International. Frau Jung, ich würde gerne ein Spiel mit Ihnen machen. Und zwar das Spiel mit dem Phrasenschwein. Sie kennen das vielleicht vom Fußball, wenn Leute sowas sagen wie, wir müssen über den Kampf zum Spiel kommen, dann müssen 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich nenne Ihnen einen Begriff, der im weiteren Sinne mit der Arbeit von Medico zu tun hat. Und Sie sagen mir, ist dieser Begriff brauchbar oder ist der eher verschleiernd oder gehört der überhaupt ins Phrasenschwein? Okay?
Okay.
Gut. Erster Begriff, wir bleiben bei Flucht und Migration. Der heißt freiwillige Rückkehr.
Ach so, genau. Wir sprechen über Abschiebung in den Krieg, ja? Das, was von der Bundesregierung als freiwillige Rückkehr benannt wird, wenn die Menschen beispielsweise im Moment nach Afghanistan abgeschoben werden. Das ist aus meiner Sicht ein zynischer Begriff, der vernebeln soll, dass im Moment das Grundrecht auf Asyl weiter ausgehebelt wird. Das Elend schaffen wir uns aus den Augen. Das ist alles, was passiert. Das heißt also, unsere Aufgabe ist es, auf die Unfreiwilligkeit der sogenannten freiwilligen Rückkehr aufmerksam zu machen.
Also ein Fall fürs Phrasenschwein.
Unbedingt.
Gut. Nächster Begriff, humanitäre Intervention.
Also der geht gar nicht. Das ist ein Begriff.
Wer benutzt den in welchem Interesse?
Der wurde ganz klar geprägt, auch in der Medienlandschaft, während des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr, wo eben die militärische Intervention verbunden wurde mit einem gewissen humanitären Engagement, um das militärische Vorgehen zu legitimieren. Das kann nicht funktionieren. Man stellte sich einen bis an die Zähne bewaffneten Bundeswehrsoldaten vor, der mal in der Dorfmitte in der ländlichen Region von Afghanistan sitzt und mal über partnerorientierte Hilfe sprechen möchte.
Und humanitär interveniert so.
Genau. Okay. Also das ist ein militärisch geprägter Begriff, der allem widerspricht, wofür Medico einsteht.
Mhm. Noch ein dritter Begriff, ökonomische Strukturanpassung. Was hat's damit auf sich?
Das ist das Schlagwort der 1980er Jahre in Zeiten der Schuldenkrise in vielen Ländern des Südens, Lateinamerikas und Afrikas. Wurden deren Regierungen genötigt, den öffentlichen Sektor, den Bildungsbereich, den Gesundheitsbereich zu privatisieren, um Geld zu sparen und das an private Akteure zu geben. Das war die Grundlage, auf der Kredite vergeben wurden, um dann damit wiederum die Schulden zu bezahlen, die diese Länder im Westen hatten.
Weitere Begriffe fürs Phrasenschwein gibt's gleich hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Jetzt aber nochmal eine Musik, Anne Jung, die Sie mitgebracht haben und auch die hat wieder mit Medico International zu tun. Was haben Sie mitgebracht?
Ja, ich habe einer meiner Lieblingssongs mitgebracht.
Jetzt
von,
doch.
Von den Dixie Chicks, den Song Not Ready to Make Nice. Die Dixie Chicks haben als Country Band und Liebling der Südstaaten in den USA auf ihrer Europatournee eine flapsige Bemerkung gemacht, dass sie Bushs Krieg im Irak nicht gut finden. Eine völlig unpolitische Band. Daraufhin sind ihre CDs verbrannt worden in den USA. Sie waren völlig aus dem Geschäft und mussten sich zwangsweise neu erfinden. Und dieser Song bereitet es auf und stellt einfach fest, es gibt keinen Weg zurück mehr dahinter. Wir möchten uns gar nicht mehr versöhnen. Das ist etwas, was ich auch aus der Arbeit von vielen Projektpartnern kenne, die deutlich machen, ohne Gerechtigkeit ist eine Versöhnung, zum Beispiel in Nachkriegsgesellschaften oder in den Nachwirkungen von Militärdiktaturen gar nicht möglich. Und deswegen hat dieser Song für mich eine Bedeutung, die weit auch über meine eigenen Erfahrungen hinausgeht.
Daher der Titel Not Ready to Make Nice, die Dixie Chicks.
Every
Not Ready to Make Nice, die Dixie Chicks in HR2 Kultur im Doppelkopf mit Anne Jung, heute zu Gast, Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit von Medico International. Die Hilfsorganisation wird 50 in diesem Jahr und zum 40. Geburtstag gab es schon mal eine Jubiläumsschrift 2008. Daraus will ich nochmal zitieren. Hilfe, die nicht nur an den Symptomen herumdoktern will, muss im Wortsinne radikal sein. Was, Anne Jung, heißt radikal in diesem Zusammenhang?
Ja, es heißt radikal zu sein in der Haltung zur Welt, in der Analyse. Es heißt aber auch immer radikal, das eigene Handeln zu hinterfragen. Das heißt, die gesellschaftliche Funktion von Hilfe zu hinterfragen. Und das ist das, was Medico in einem Dreischritt macht. Wir verteidigen Hilfe, wir kritisieren Hilfe und wir arbeiten dafür, Hilfe zu überwinden.
Was heißt kritisieren Hilfe?
Wenn wir Hilfe kritisieren, müssen wir beispielsweise uns anschauen, was bedeutet das, wenn in entlegene Provinzen im Kongo Straßen gebaut werden, um die Hilfe in die entlegenen Winkel zu bringen und die dann doch nur benutzt werden, damit der Krieg auch noch ins Hinterland getragen werden kann. Was bedeutet das, wenn wir erpressbar werden, wenn wir in Regionen arbeiten, wo nicht klar ist, auf welcher Seite stehen wir jetzt eigentlich? Und wir müssen halt die Frage stellen, welchen gesellschaftlichen Nutzen Hilfe hat, um davon abzulenken, welche politischen Verhältnisse dazu beitragen, Hilfe nötig zu machen. Und als wir damit angefangen haben, radikal zu sein, wie es in diesem sehr schönen Zitat heißt, haben wir auch uns und unsere Hilfe hinterfragt. Und das war aus meiner Sicht sehr mutig von Medico, weil zu der Zeit herrschte ein Bild, Hilfe ist immer gut und richtig. Und es ist absolut notwendig, das in Frage zu stellen und es immer ins Verhältnis zu setzen mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, um, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren, dass es eigentlich das Beste wäre, wenn es uns gelingt, uns als Hilfsorganisation überflüssig zu machen, indem wir es schaffen, gerechte Verhältnisse herzustellen in einer im globalen Sinne.
Das werden Sie und ich aber nicht mehr erleben, fürchte ich, oder?
Das befürchte ich auch, aber wir werden weiter dran arbeiten.
Apropos Arbeit, mit dem Namen von Medico International verbinde ich und wahrscheinlich viele andere auch natürlich Gesundheit und viele haben Bilder vor Augen von versehrten oder verletzten Körpern. Aber es geht ja nicht nur um die Hilfe am Körper, sondern eben verstärkt auch um die Hilfe an der Psyche oder für die Psyche, traumatisierte Menschen, all solche Dinge. Was tut Medico in der Hinsicht?
Also konkret arbeiten wir mit traumatisierten Menschen, die traumatisiert wurden im Kontext von Folter, die vertrieben wurden, deren Angehörige ermordet wurden, die fliehen mussten, wie jetzt beispielsweise die Gruppe der Rohingya, die nach Bangladesch geflohen ist. Und wir haben in dieser Arbeit auch sehr schnell festgestellt, dass es nicht ausreicht, nur das Individuum anzugucken, das Leiden des Einzelnen in den Blick zu nehmen, sondern dass wir erstmal klar machen müssen, ein Trauma ist eine ganz normale Reaktion auf ganz unnormale Verhältnisse. Und dass das wichtig ist, dass auch die schwer traumatisierten Menschen das mit in den Blick nehmen. Das heißt, wir haben uns mit der Entprivatisierung des Leidens beschäftigt, mit der gesellschaftlichen Thematik darin. Und dazu gehört eben auch die Anerkennung des geschehenen Unrechts. Und wir haben uns beschäftigt mit neuen Therapiemethoden, die entwickelt wurden. Wir haben das genannt schnelle Eingreiftruppe Seele. Das ist heute aktueller als jemals zuvor, weil es nämlich gerade im Moment darum geht, Kurzzeittherapien zu machen für Geflüchtete hierzulande, damit man die nach 6 Sitzungen einfach in den Flieger setzen kann und wieder abschieben kann und um viel Geld zu sparen. Und für uns ist völlig klar, dass eine therapeutische Hilfe in so einem ökonomischen Denken, in so einer Kurzzeittherapie nicht zu bewältigen ist.
Wir können über die Arbeit von Medico International nicht reden, ohne das G-Wort in den Mund zu nehmen, die Globalisierung. Wir haben ja das sozusagen schon anklingen lassen oder Sie haben es anklingen lassen in vielen Teilen dieses Gesprächs, die Globalisierung, Fluch oder Segen, müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Es ist im Grunde immer beides. Auf welche Weise nimmt Medico Einfluss auf die Ausgestaltung der Globalisierung? Kann es das überhaupt? Sind die politischen Institutionen da dialogbereit? Gibt es sowas? Wie funktioniert das?
Ja, Fluch und Segen, das ist schon richtig, wie Sie das sagen. Also wir mussten uns mit den politischen und ökonomischen Umwälzungen auseinandersetzen, die man Globalisierung nennt, und mussten uns ganz neu orientieren. Und Medico wirkt mit an etwas, was ich bezeichnen würde als Globalisierung von unten. Das heißt, wir haben angefangen, transnationale Öffentlichkeitsarbeit zu machen, neue Zusammenschlüsse zu finden, zum Beispiel das People's Health Movement, ein Zusammenschluss von Gesundheitsorganisationen, die für das Recht auf den Zugang zur Gesundheit streitet. Aber was wir eben feststellen ist, die Welt ist näher zusammengerückt. Das ist auch eine Chance, gerade für die Länder des Südens, auch ihre Stimme zu erheben. Aber gleichzeitig war die Spaltung in dieser zusammengerückten Welt noch nie so groß wie im Moment. Und damit beschäftigen wir uns eben auch mit dem global entfesselten Kapitalismus, wo plötzlich Millionen Menschen einfach auch im Arbeitsmarkt gar nicht gebraucht werden. Und diese Gleichzeitigkeit sozusagen von Integration und Ausgrenzung ist etwas, was wir in dem Globalisierungsprozess gerade erleben.
Also ist der Begriff Globalisierung selbst ein zweischneidiges Schwert? Und apropos Begriffe, ich würde noch gerne eine Runde das Spiel mit dem Phrasenschwein mit Ihnen spielen, Frau Jung. Ich nenne Ihnen einen Begriff, der mit Medico zu tun hat, mit der Arbeit von Medico, und Sie sagen mir, ob der Begriff noch brauchbar ist. Die zweite Runde, das erste Wort, der erste Begriff wäre Entwicklungshilfe.
Ja, Entwicklungshilfe ist nicht ganz ein schlimmer Begriff, zu dem mir aber sofort einfällt, dass faktisch doch sehr viel mehr Geld in die Entwicklungsländer zurückfliegt, beispielsweise durch die Arbeit von Migrantinnen und Migranten, als wir in diese Länder durch Entwicklungshilfegelder, durch staatliche Entwicklungshilfe investieren. Deswegen bleibt es ein paradoxer Begriff. Und wir fordern natürlich in allem, was Medico tut, Weltverhältnisse, die auch Entwicklungshilfe überflüssig machen. Solange wir davon weit entfernt sind, fordern wir gleichzeitig, und das mag vielleicht die Paradoxie ausmachen, die Erhöhung der Entwicklungshilfe, die einfach noch notwendig ist in vielen Ländern, um überhaupt grundlegende Versorgung zu gewährleisten.
Nächster Begriff, dritte Welt.
Ein Begriff, den ich nicht benutze und den am besten niemand benutzen sollte. Er kommt aus dem Kalten Krieg. Die erste Welt sind wir, die zweite Welt ist sowas wie Russland oder damals die Sowjetrepubliken. Die dritte Welt verbinden die meisten mit Afrika oder mit Ländern Lateinamerikas. Wir brauchen einen anderen Begriff. Es gibt nicht einen wirklichen Alternativbegriff. Häufig wird von den Ländern des Südens gesprochen. Ich bevorzuge es einfach immer so konkret wie möglich, von dem Land zu sprechen, um das es gerade geht.
Vielen Dank für die Teilnahme am Phrasenschweinspiel, Frau Jung. Zum Schluss noch ein Song, den Sie mitgebracht haben. Und der hat auch mit dem Kontinent zu tun, über den wir heute gesprochen haben. Was haben Sie mitgebracht zum Schluss?
Ich habe mitgebracht den Song King's Dead von Kendrick Lamar aus dem wundervollen Film Black Panther. Das ist ein Blockbuster, der die Verhältnisse völlig auf den Kopf dreht, wo Schwarze einfach nicht die Nebenfiguren sind, sondern im Zentrum des Geschehens sind, wo völlig ungebrochene schwarze Frauen die Protagonistinnen sind und der auf einer kulturellen Ebene für viele afrikanische Länder eine wahnsinnige Bedeutung hat. Meine Kollegin kam erst in den letzten Tagen zurück aus Johannesburg. Sie sagt, das ist in aller Munde. Die Jugend feiert diesen Film als kulturelles Ereignis. Und das ist in Zeiten von Kampagnen wie Black Lives Matter in den USA, wo es darum geht, sich gegen den alltäglichen Rassismus zur Wehr zu setzen, von ungeheurer Bedeutung.
Wir hören King's Dead, Kendrick Lamar aus dem Soundtrack zu Black Panther. Dieses war der Doppelkopf auf HR2 Kultur mit Anne Jung von Medico International. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Kendrick Lamar und King's Dead. I made 500,000, then I freaked it.
that look. MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that look. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back look. Do it bite back look, need two life jacks look. I ain't gon' hold you, I ain't gon' pressure, never control you. I ain't gon' front you, keep it 100, I don't know you. Boss like top dog, boss my life up, crossing over. Stutter stepping, got a hall of fame and all my poster. I've been ready, my whip been ready, my been ready, my click been ready, my been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up. My